möchte aus dem Lukas-Evangelium, Markus-Evangelium, Kapitel 8, lese ich die Verse 29 bis 36. Markus, Kapitel 8, 29 bis 36. Es beginnt damit, dass es heißt, und er fragte sie, gemeint ist Jesus, fragt seine Jünger. Ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Petrus antwortet und spricht zu ihm, du bist der Christus. Moment. Ja. Und er redete ihnen ernstlich zu, dass sie mit niemanden über ihn reden sollten. Und er fing an, sie zu lehren, der Sohn des Menschen muss vieles leiden und verworfen werden von den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Und er redete das Wort mit Offenheit. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu tadeln. Er aber wandte sich um und sah seine Jünger und tadelte Petrus und sagte, geh weg hinter mich, Satan, denn du sinnst nicht auf das, was Gottes, sondern auf das, was des Menschen ist. Und als er die Volksmenge samt seinen Jüngern herzugerufen hatte, sprach er zu ihnen, wenn jemand mir nachkommen, also nachfolgen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, wird es retten. Denn was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und sein Leben einzubüßen? Vielleicht können wir nochmal auf Vers 29 zurück. Ihr Lieben, dieses Wort, das ich hier gelesen habe, ist so etwa in der Mitte des Markus-Evangeliums und es stellt eine ganz entscheidende Situation dar. Es ist ein zentrales Wort, das hier uns vor Augen geführt ist, weil es so grundsätzlich, so allgemein von größter Bedeutung ist im Zusammenhang mit dem, was hier über Jesus gesagt wird und aus dem heraus über seine Jünger. Jesus und seine Jünger, da ist eine Parallele, die hier gesetzt wird und die ist ganz wichtig, dass wir sie verstehen. Es werden zunächst einmal hier 2 Aussagen gemacht über Jesus. Im Zusammenhang mit einem Gespräch, das Jesus mit seinen Jüngern führt, wo er fragt, ja, was glauben denn die Leute, wer ich eigentlich bin? Es geht um die Frage, wer ist Jesus? Und die Leute sagen, ja, wir glauben, sie glauben, du bist ein 2. Johannes der Täufer oder ein Elia, Prophet Elia oder irgendeiner der anderen Propheten. Und dann sagt er, was glaubt denn ihr, wer ich bin? Und dann antwortet Petrus und sagt, du bist Christus. Der Sohn des lebendigen Gottes heißt es dann in dem Matthäus-Evangelium an dieser Stelle. Und wenn wir weiterlesen, Vers 31, und er fing an, sie zu lehren, dann heißt es, der Sohn des Menschen muss vieles leiden. Hier werden 2 Begriffe erwähnt, die etwas über Jesus aussagen. Es ist immer wichtig, diese sogenannten Titel, die Jesus bekommt, zu beachten. Hier wird er benannt als der Messias und als der Menschensohn. Das sind 2 verschiedene Begriffe, die außergewöhnlich sind, die eben nur einem einzigen zustehen in dieser ganzen Weltgeschichte. Und Jesus sagt, ich bin der. Er sagt zuerst einmal, also in dem Bekenntnis des Petrus, das ihm ja durch Offenbarung Gottes zuteil geworden ist, wo er den Christus sozusagen in ihm sieht. Und Christus ist das griechische Wort für Messias, das ist das hebräische ursprüngliche Wort. Also Christus heißt immer Messias und das heißt auf Deutsch der Gesalbte. Also Jesus wird hier als der Messias eingeführt, Hier ist es das erste Mal, wo das so deutlich herauskommt aus dem Munde eines Menschen. Du bist der Messias. Du bist der, der vor hunderten von Jahren angekündigt wurde durch das Wort der Propheten und der jetzt hier gekommen ist. Der Messias, der der Retter Israels ist und der Retter der ganzen Welt. Ihr Lieben, diese Begriffe, die sind von allergrößter Bedeutung, weil in jedem Begriff steht eine Botschaft. Jesus wird hier als der Messias dargestellt. Und er ist es auch. Und er sagt dann auch, sagt es nicht anderen weiter, weil diese Messias-Sache ist etwas, was noch verdeckt ist und wird dann erst später ganz offenbar werden. Und das Zweite, was hier dargestellt wird, ist Jesus, der Menschensohn. Wenn er sagt, der Menschensohn, das finden wir öfters im Neuen Testament, wo er über sich als der Menschensohn redet, dann heißt das nicht einfach nur der Sohn eines Menschen, sondern es ist ein Titel, der aus dem Buche Daniel kommt, wo der Daniel eine Vision hat in Daniel Kapitel 7, wo er sagt, wo er sieht, wie der Menschensohn vom Himmel, der himmlische Menschensohn, der vom Himmel herabkommt und ihm wird übertragen Ehre und Macht und Herrschaft über alle Nationen und alle Nationen werden sich von ihm beugen. Also hier wird Jesus sozusagen als der Menschensohn im Sinne von der König aller Könige, der Herrscher aller Herrscher, dem, vor dem sich alle beugen werden, der auch der Richter ist über diese ganze Welt. Das ist Jesus. Wir müssen immer wieder uns vor Augen halten, wie Jesus beschrieben wird, wie er dargestellt wird, wie er sozusagen auch hier sich selber auch nennt. Und ihr Lieben, es ist von größter Bedeutung, dass wir das auch verstehen, wie Jesus sich hier in einem gewissen Sinne in der Richtung mitteilt, dass er damit sagt, das ist das Entscheidende jetzt, er ist derjenige, der mit einem ganz bestimmten Zweck auf dieser Erde ist. Er ist ein Gesandter. Er ist nicht einfach halt irgendwie Mensch geworden und hat die Erde besucht und dann ist er wieder weg, sondern da ist eine Sendung. Er ist der Gesalbte, der Messias, er hat einen Auftrag, er ist der Menschensohn, er hat einen Auftrag. Er hat einen Auftrag zu erfüllen. Und ihr Lieben, nun, nachdem das auch in den Titeln Jesus deutlich geworden ist, der Menschensohn, der Messias, wird nun auch der Auftrag ausgesprochen. Es beginnt mit den Titeln und jetzt kommt, wozu ist er denn gesandt? Wozu ist er denn gesandt? Und jetzt spricht er zu den Jüngern und er beginnt damit, dass er sagt, und er fing an, sie zu lehren, der Sohn des Menschen muss vieles leiden und verworfen werden von den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. In einem Satz die ganze Sendung Jesu ausgesprochen. Das erste Mal, wo Jesus selber mit aller Deutlichkeit sagt, wozu er gesandt ist. Und das, ich sage es jetzt mal von meiner Seite jetzt aus, für mich das wichtigste Wort, nicht das wichtigste, aber eines der entscheidenden Worte in diesem Satz in Vers 31 ist das Wort muss. Und darauf möchte ich euer Augenmerk lenken. Es heißt ja, der Sohn des Menschen muss. Alles, was hier über ihn beschrieben wird, steht unter einem göttlichen Muss. Es ist keine Option. Es ist nicht ein Zufall. Was da sozusagen Jesus tun wird und wozu er gesandt ist, es ist nicht ein Menschenwerk. Es ist nicht etwas, was Menschen herbeiführen können. Es ist auch nicht etwas, was Menschen verhindern können. Weder noch ist es ein Muss. Und wir müssen das, was sozusagen hier unter diesem göttlichen Muss steht, müssen wir immer darauf achten. Alles das, was unter diesem göttlichen Muss steht, ist ein Plan, der schon vor Grundlegung der Welt feststand. Ihr Lieben, da geht es um die Ehre Gottes. Dass an diesem Muss, was da dann steht, nicht gerüttelt wird. Oder irgendwelchen Menschen etwas zugeschoben wird, dass sie das verursacht hat oder dass sie schuldig gewesen wäre, damit das geschieht. Das ist ein göttliches Muss. Das ist ein göttlicher Plan. Und niemand ist in der Lage, diesen göttlichen Plan aufzuhalten. Warum? Weil dieser Plan beinhaltet das gesamte Werk Gottes zum Heil der ganzen Welt. Und da lässt sich Gott nicht reinreden. An unserer Erlösung, ihr Lieben, das war nicht Zufall, das war nicht irgendwie herbeigeführt von Menschen, das war ein göttlicher Plan. Und Gott hat sich, wenn er was festgesetzt hat, dann ist es ein Muss und dann wird es geschehen. Und alles, was dazu notwendig ist, auch wo Menschen da mithelfen müssen, werden sie mithelfen. Und Gott wird es arrangieren, dass sie dabei eine Rolle spielen. Ein Werkzeug sind in der Hand Gottes, aber nicht aus eigenen Motiven heraus, sondern weil sie ein Werkzeug sind. Und das ist sehr wichtig. Es ist wichtig, dass wir das gesamte Heilswerk, das Jesus getan hat, dass wir das immer unter diesem Gesichtspunkt verstehen. Es war Gott, der das arrangiert hat, herbeigeführt hat, es musste geschehen. Genau das, dieses Muss, regt ja dann den Petrus so auf. Dass er sagt, es muss. Er sagt, nein, das muss gar nicht. Ja, so in diesem Sinne. Davon sollst du bewahrt werden. Aber Jesus sagt, das muss. Und es sind vier Dinge, die hier in diesem Heilswerk sozusagen zunächst einmal beschrieben sind. Das erste, der Menschensohn muss viel leiden. Zweitens, er muss verworfen werden. Drittens, er muss getötet werden. Viertens, er muss auferstehen. Vier muss. Und die gehören zusammen für das Heilswerk, das Jesus getan hat. Jesus musste leiden. Das Wort leiden ist etwas, was nicht sozusagen nur ein Zusatz ist, das ging halt nicht anders, sondern das ist ein göttliches Muss. Es drückt so aus die unglaubliche Konsequenz von Sünde. Weil in dem Heilswerk hat ja Jesus unsere Sünde auf sich genommen. Er nahm auf sich unsere Sünde und unsere Schmerzen. Er litt unter unserer Sünde. Es offenbart den grauslichen Charakter von Sünde, den jetzt Jesus auf sich nehmen will. Nicht nur der Tod an sich, dem Moment, wo er stirbt, sondern das ganze Leiden bis zum Tod, und das beginnt in Gethsemane. Das Leiden Christi beginnt in Gethsemane und geht dann weiter, nachdem er verhaftet wurde, wo er dann gegeißelt wurde, geschlagen wurde und. Dieses Leiden ist Heilswerk. Das ist ein Ausdruck, dass er schon die Sünde der Welt auf sich genommen hat, dass Jesus die Sünde der Welt auf ihn gelegt hat. Und das beginnt schon in Gethsemane, wo er bittere Tränen weint und Schweißausbrüche hat und dann gleich auch verhaftet wird. Das Leiden Jesu spielt eine große Rolle. Ihr werdet immer wieder vom Leiden Jesu, nicht nur vom Tod, versteht ihr, das ist ein Unterschied. Das gehört zusammen, aber das Leiden dürfen wir nicht vergessen. Er hat um unseretwegen gelitten. Er ist nicht nur um unseretwegen gestorben, er ist auch um unseretwegen gelitten. Das soll etwas sagen über die Entsetzlichkeit der Sünde und was die Sünde für eine Konsequenz hat. Er muss verworfen werden. Von wem? Von den Ältesten und von den Hohepriestern und Schriftgelehrten. Hier steht nicht das Volk. Obwohl Teile vom Volk natürlich auch Jesus verworfen haben. Aber es ist sehr wichtig, dass hier sozusagen partiell geredet wird. Jesus musste verworfen werden. Ihr Lieben, und das ist sehr wichtig zu verstehen, es war nicht die Borniertheit der Hohepriester. Es war nicht irgendetwas anderes, ein Unwille, den sie gehabt haben über Jesus, sondern es musste geschehen. Und es konnte nur ein Muss werden, weil Gott dafür gesorgt hat, dass die Hohepriester und die Schriftgelehrten ihn verwerfen. Wodurch? Er hat eine Decke über ihre Augen gelegt. Ihr Lieben, das ist göttlicher Plan. Wir können sozusagen darüber spekulieren, wieso Gott das so durchgeführt hat, aber wir können mit Gott schwer diskutieren. Das ist etwas, was er von langer Hand geplant hat. Er hat schon von langer Hand eine Decke auf Israel gelegt. Warum letztlich? Damit Israel Jesus zum Tod ausliefert. Dazu hat Gott ein Gesetz gegeben, nämlich in 3. Mose heißt das. Gott selber gibt ein Gesetz, wonach Jesus getötet wird. Jesus wird getötet gemäß eines Gesetzes, das ihm Gott selber gegeben hat. Nämlich, wenn jemand als Gotteslästerer befunden wird, muss er des Todes sterben. Und Jesus hat gesagt, ich bin Gott. Eine höchste Gotteslästerung in den Augen des blinden Volkes Israel gab es nicht. Und der hohe Priester sagt dann auch in der Verhandlung, es gibt ein Gesetz. Er beruft sich auf ein Gesetz, das Gott durch den Mose dem Volk Israel gegeben hat. Und so hat er sozusagen durch die Blindheit Israels und durch ein Gesetz, das er selber gegeben hat, beides hat Gott gegeben, die Blindheit und das Gesetz, hat er dazu geführt, dass er verworfen werden musste. Hätten die Hohepriester ihn nicht verworfen, wäre er nicht gestorben. Wäre er nicht gestorben, wäre er nicht erlöst. Dahinter steht ein Muss. Natürlich sind die Hohepriester und die Schriftgelehrten auch Sünder, so wie wir. So wie wir. Er ist für ihre Sünden gestorben, für unsere Sünden gestorben, ja? Also sie sind in dem Sinne nicht unschuldig. Aber jetzt im Sinne dessen, dass sie Jesus in den Tod überliefert haben, das war die Decke und das war ein Gesetz. Gott hat es geplant von Anfang der Welt, dass es so geschehen sollte. Und so wurde er getötet. Ihr Lieben, das Töten, auch wenn die Römer es dann vollzogen haben, es stand unter einem göttlichen Muss. Es musste geschehen. Das war der eigentliche Plan Gottes. Und immer wieder, wo Jesus selber von seinem Sterben redet, macht er das ja auch deutlich. Er sagt, Johannes 10, niemand nimmt mir mein Leben, es sei denn, ich gebe es von mir freiwillig. Das müssen wir immer wieder im Auge haben. Und immer wieder, wenn Menschen anfangen, Israel anzuklagen, das war ja die große Schuld dann der Christenheit. Und deswegen haben sie ja die Juden angeklagt, ihr seid die Jesusmörder, daher seid ihr verflucht. Was das für ein Leid über die ganze Welt gebracht hat, nicht nur Christenheit, sondern vor allem auch über das jüdische Volk, ist unfassbar. Wo dieses göttliche Muss nicht verstanden wird, kommen entsetzliche Folgen. Er musste getötet werden. Und Jesus sagt das auch, ich tue alles dazu. Meine Sendung war einzig und allein, was den wirklichen Höhepunkt meiner Sendung betrifft, darin, dass ich von der Taufe an, wo er schon in den Jordan stieg und die Sünde sozusagen symbolisch auf sich genommen hat, direkt ans Kreuz. Direkt ans Kreuz. Es war sein Ziel, direkt ans Kreuz zu gehen. Und er sagt ja, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Jesaja 53, diese wunderbare Stelle, wo über das Kommen des leidenden Gottesknechtes geredet wird. Und da heißt es dann, er lud auf sich unsere Schmerzen, trug unsere Krankheiten und so weiter und die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Er hat sein Leben als Schuldopfer dahingegeben, heißt es. Schon in der prophetischen Ankündigung. Er hat sein Leben als Schuldopfer dahingegeben. Nicht böse Juden haben ihn gekreuzigt. Die Juden waren genauso Sünder wie wir. Nicht mehr und nicht weniger. In diesem Fall, wo es um die Tötung Jesu geht, werden sie ein Werkzeug eines göttlichen Muss. Und das vierte, er muss auferweckt werden am dritten Tag. Ihr Lieben, das ganze Heilswerk besteht nicht nur in Leiden und Töten, sondern im Auferstehen. Nehmen wir die Auferstehung weg, ist das Leiden sinnlos, ist der Tod sinnlos. Ohne Auferstehung ist der Tod nicht Erlösung. Deswegen wird das immer zusammengekoppelt. Tod und Auferstehung, Tod und Auferstehung. Es ist ein Muss. Es war von vornherein klar, dass Gott ihn am dritten Tage auferwecken würde. Jesus wusste das ja auch. Er sagt es ja auch selber. Der Menschensohn muss getötet und am dritten Tage auferweckt werden. Also auch hinter der Auferstehung steht dieses göttliche Muss. Sonst wäre das Heilswerk nicht geschehen. Sonst wäre das Heilswerk in diesem Zusammenhang nicht geschehen. Nun, ihr Lieben, es heißt dann, gehen wir jetzt weiter zu den nächsten Versen. Und er redete das Wort mit Offenheit. Das ist hochinteressant, wie das sozusagen hier ausgedrückt wird. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu tadeln. Ihr Lieben, es gibt keine Stelle in den Evangelium, wo sozusagen etwas, was Jesus gesagt hat, die Jünger mehr aufgeregt hat als dieses Wort. Er hat mit diesem Wort den höchsten Widerspruch provoziert bei seinen eigenen Jüngern, die auch blind waren, bis ihnen Jesus die Augen geöffnet hat. Aber das hat einen unglaublichen Widerstand hervorgerufen. Das, was er hier in dieser Offenheit, er hat noch nie so deutlich wie an dieser Stelle im Verlauf seines Lebens und seiner Geschichte mit den Jüngern, noch nie so deutlich und so gerade heraus darüber gesprochen, dass er eben leiden muss, dass er verworfen wird, dass er getötet wird oder dass er auferstehen wird. Und die Jünger fallen von allen Wolken, als sie das hören. Mit dem haben sie nicht gerechnet. Ja, sie haben gedacht, wenn er der Messias ist, dann wird er auf den Thron des Königs David steigen und Jerusalem besetzen und wird sozusagen die Feinde besiegen und so weiter. Und das messianische Friedensreich wird beginnen. Aber das messianische Friedensreich beginnt nicht so, sondern zuerst durch den Tod und durch die Auferstehung hindurch. Und da gibt es keinen Umweg darum. Aber das wussten die Jünger noch nicht. Und deswegen hat der Petrus hier, als der immer so ein bisschen Wortführer war, hat sofort reagiert. Und zwar, es ist ganz köstlich, unter Anführungszeichen natürlich, wie es hier heißt, und Petrus nahm ihn beiseite und jetzt hat er angefangen zum Schimpfen. Er hat plötzlich die Rollen vertauscht, seht ihr? Er hat sich jetzt zum Meister gemacht. Und Jesus war sein Schüler, so wie ein Meister mit seinen Schülern redet. Herr, bist du wahnsinnig? Was redest du da? Das ist unmöglich, was du da sagst. Das geschehe dir sozusagen ja nicht, wie es dann auch ein bisschen ausführlicher in anderen Stellen. Markus ist immer sehr kurz in seinen Ausführungen. Er widersteht ihm, sagt das, nein. Ihr Lieben, allein diese kleine Einfügung hier ist für mich auch ein prophetisches Bild für etwas, was immer wieder uns geschieht, was immer wieder uns passiert. Wir widersprechen dem Willen Gottes. Herr, das nicht. Wenn Gott etwas zu uns sagt, was uns nicht gefällt, was wir nicht verstehen, was uns herausfordert, dann fangen wir an, so in unserem Herzen zu tadeln. Jesus hatte gesagt, es muss geschehen. Und trotzdem hat Petrus gesagt, nein. Es muss geschehen, es ist mein Wille. Über meinen Willen diskutiere ich nicht. Und Petrus diskutiert über den Willen Gottes. Er diskutiert mit Jesus darüber, ob das der richtige Weg ist. Und ich denke, ihr Lieben, dass wir uns da identifizieren können, auch mit diesem Petrus. Dass wir oft auch so ganz innerlich, ganz leise, manchmal auch stärker, Gott tadeln. Wegen was? Wofür? Für das, was er als seinen Willen uns offenbart, wie er uns Wege führt, was er in unserem Leben zulässt oder was er nicht tut in unserem Leben. Und immer wieder ist an seinem Willen, also an dem, was er sagt und geschieht, ein Tadel in unserem Herzen. Jesus reagiert äußerst scharf. Wenn es um den Willen Gottes geht, ihr Lieben, da gibt es keinen Spaß. Gibt es auch keine Diskussion. Ganz besonders nicht an dieser Stelle. Weil an dieser Stelle, ihr Lieben, geht es um alles oder nichts. An dieser Stelle, wo es jetzt darum geht, dass Jesus sozusagen, der Petrus Jesus vor dem Kreuz bewahren möchte. Er sagte dann auch noch, ich würde mit dir sozusagen da in den Krieg ziehen und dich verteidigen, wenn sie dir was antun wollten. Aber an dieser Stelle, wo es um das Heil der ganzen Welt geht, ist es eindeutig, dass Jesus sagt, nein. Es ist der Wille Gottes und diesen Willen, den werde ich durchführen. Und deswegen sagt er, geh weg von mir, Satan. Eine schärfere Reaktion finden wir an keiner anderen Stelle gegenüber dieser Versuchung sozusagen, die da von Petrus auf ihn gekommen ist, indem er sagt, geh weg von mir. Du meinst nicht das, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Ihr Lieben, wir erinnern uns, es gibt dann nochmal eine Versuchung, um Jesus von diesem Weg abzubringen. Es war die eigene Versuchung im Gethsemane, wo er allein war und sagt, Herr, wenn es möglich ist, dass dieser Kelch, das heißt dieses Kreuz, an mir vorübergeht. Und dann die Entscheidung, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehen. Aber es war eine Entscheidung. Ihr Lieben, an dem hing alles, unser ganzes Heil. Aber auch Jesus war versucht. Aber er hat auch hier, so wie an dieser Stelle hier, mit Entschiedenheit gesagt, ich bin bereit. Auch wenn ich das menschlich als eine Anfechtung erlebe, diese Vorstellung, dass ich getötet werde und so weiter, dass ich bin bereit, diesen Weg zu gehen, um unseretwegen. Ihr Lieben, das müssen wir immer so übertragen auf unser Leben und sagen, um unseretwegen. Er hat das alles getan, um unseretwegen. Er hat festgehalten an diesem Muss. Und deswegen war für ihn zwei Dinge wichtig. Erstens, was ist der Wille Gottes? Und zweitens, Gehorsam. Seht ihr, das sind die beiden Dinge, die Gott immer auch von uns, das ist die Parallelität auch zu uns. Der Wille Gottes, der unumstößlich, nicht diskutierbar, den wir sozusagen suchen, wenn wir ihn suchen, dass wir ihn akzeptieren und nicht anfangen zu diskutieren, sondern zu akzeptieren und zu gehorchen. Wille Gottes und Gehorsam gehören zusammen. Nicht Wille Gottes und Diskussion oder Verharmlosung oder Umgehung. Wenn wir wirklich den Willen Gottes suchen, dann bedingungslos. Und Jesus ist hier ein Beispiel dafür. Und er weist Petrus hier in einer ganz großen Schärfe zurück und sagt, geh weg von mir, denn du sinnst nicht auf das, was Gottes Wille ist, sondern was menschlich ist. Ihr Lieben, das Problem des Petrus ist, dass er eine menschliche Vorstellung vom Willen Gottes hat. Ich sag's noch einmal. Er hat eine menschliche Vorstellung vom Willen Gottes. Er meint zu wissen, dass das, was Jesus hier sagt, nicht der Wille Gottes sein kann. Seiner Vorstellung nach ist das ein Unsinn. Das kann nicht der Wille Gottes sein. Versteht ihr, das sind unsere Probleme, die hier da hervorkommen. Unsere Vorstellungen vom Willen Gottes, wo wir glauben, was der Wille Gottes ist. Denn wenn wir über den Willen Gottes nachdenken, dann haben wir unsere eigenen Kriterien. Zum Beispiel, wir denken immer, der Wille Gottes müsste vernünftig sein. Es ist eine sehr große Gefahr, dass wir immer so denken. Es muss vernünftig sein, aber das ist nicht vernünftig, was Jesus hier sagt. Ja, wir haben einen Maßstab, es muss vernünftig sein. Oder es muss etwas Imponierendes sein. Der Wille Gottes verbinden wir immer mit imponierend. Aber sich hinrichten lassen und abschlachten lassen, das ist nichts Imponierendes. Das passt nicht zu Gott. Er würde doch ein Wunder tun. Nicht wahr? So wie der Satan ihn versucht hat, spring runter vom Tempel und dann wirst du sozusagen deinen Fuß nicht an einem Stein stoßen und wirst aufgefangen werden. Das wäre imponierend. Das könnte der Wille Gottes sein. Und so weiter. Wir haben da schon unsere Vorstellungen, wie das wäre mit dem Willen Gottes. Und ihr Lieben, das, was nun in Vers 34 folgt, ist nun, dass Jesus mit aller Deutlichkeit nun zum Ausdruck bringt, dass das, was für ihn der Weg Gottes ist hier auf Erden, parallel auch der Weg seiner Jünger ist. Jesus identifiziert sich mit seinen Jüngern. Es ist nicht von ungefähr, dass ausgerechnet jetzt an dieser Stelle Jesus zu diesen Worten kommt. Er sprach zu ihnen, wenn jemand mir nachfolgen will, dann nehme er sein Kreuz auf sich, so wie ich mein Kreuz auf mich nehme. Da ist eine Parallelität, deswegen steht es an dieser Stelle und deswegen müssen wir es auch so verstehen. Und jetzt versucht Jesus sozusagen darzustellen, was Jüngerschaft ist, was es bedeutet, ein Jünger Jesu zu sein. Und auch da, ihr Lieben, brauchen wir eine unglaublich tiefe, echte, wahre Offenbarung, damit wir nicht oberflächlich immer unser Christsein verstehen. Es heißt nicht, wer zu mir kommt, wie es hier heißt, wenn jemand mir nachkommen will, dann wird er keine Probleme und keine Schwierigkeiten mehr haben. Jesus sagt das Gegenteil. Dann wirst du erst Probleme bekommen. Denn dann musst du dein Kreuz auf dich nehmen und dich selbst verleugnen. Das ist Christsein. Wir müssen aufpassen, was wir Menschen versprechen, wenn wir sie zu Jesus führen. Nicht nur in dieser Oberflächlichkeit, ein besseres Leben, alles wird gut und so weiter, da ist eine Wahrheit darinnen, aber das Eigentliche ist es nicht. Das Eigentliche des Christseins ist, dass wir in eine Parallelität treten zu unserem Meister. Und er ist durch das Leiden und durch das Kreuz zur Herrlichkeit gekommen, zu dem neuen Leben. Aber niemals durch Umgehung des Kreuzes oder Vermeidung des Kreuzes. Und so ist auch der Weg der Jünger. Wenn jemand mir nachfolgen will, dann muss er sich verleugnen. Dann muss er sein Kreuz auf sich nehmen. Ihr Lieben, das Kreuz auf sich nehmen ist ein Bild, das beschreibt, erklärt das Verleugnen, sich selbst verleugnen. Wenn jemand ein Kreuz auf sich nimmt, denkt an den Weg Jesu nach Golgatha, da hat er sein Kreuz getragen. Das ist das Bild. Und das ist ein Bild für jemanden, der zum Tode verurteilt ist. Sein Kreuz auf sich nehmen heißt, betrachte dich als einer, der zum Tode verurteilt ist. Der zum Tode verurteilt ist. In diesem Sinne, wie Jesus es ausgedrückt hat, der freiwillig den Tod auf sich genommen hat. Betrachte dich als jemand, der nun auch freiwillig, so wie ich, seinen Tod auf sich nimmt. Das heißt, sein Kreuz tragen, sich zu verleugnen. Und jetzt übertragen, sozusagen in unsere Sprache hinein, würde das bedeuten, dass wir unser Kreuz auf sich nehmen, dass wir sozusagen sterben müssen in dem Sinne, das heißt, dass die Herrschaft unseres eigenen Ichs über unserem Leben muss sterben. Das ist das größte Geschehen im Leben eines Christen. Es gibt nichts Tieferes. Die Herrschaft meines eigenen Ichs muss gekreuzigt werden. Es gibt keine Nachfolge Jesu ohne diesen Tod. Das kostet mich alles. Versteht ihr, die Vergebung ist schon umsonst. Wir reden immer so von der Vergebung, das ist natürlich, aber sie kostet mein Leben. Sie kostet mein Leben. Die Verwirklichung meines Lebens, die Herrschaft meines Ichs. Also das heißt, die Herrschaft meiner Wünsche, die Herrschaft meiner Visionen, die Herrschaft meines Willens, die Herrschaft meiner Pläne, die Herrschaft dessen, was mich treibt, wovon ich mich sozusagen in meinem Herzen auch erfüllen lasse. Alles das, was mich prägt bis zu dem Zeitpunkt, wo ich Jesus begegne, das muss sterben. Die Herrschaft meines Ich. Und ihr Lieben, das hat eine unglaubliche Dimension, wenn man anfängt, das in dem ganzen Leben, in den Bereichen des Lebens irgendwo einzufügen, dann merkt man, überall ist das eigene Ich am Werk. Überall ist das eigene Ich. Und Jesus sagt, wer mir nachkommen will, der muss sich verleugnen. Das heißt, er muss die Herrschaft von seinem eigenen Ich in den Tod geben. Das ist eine Entscheidung. Paulus formuliert das eben, wir sind mit Jesus gekreuzigt. Das ist dasselbe, was Paulus mit diesen Worten sagt. Der alte Mensch, das ist der, der von der Herrschaft des eigenen Ich geprägt ist, von der Sünde, der muss sterben. Es gibt keinen anderen Weg. Die Taufe, wenn wir am Anfang des Christseins uns taufen lassen, ist genau das Bild. Wir tauchen ins Wasser, das heißt, der stirbt, der alte Mensch. Die Herrschaft des eigenen Ich in den Tod gegeben. Ich sage damit, ich nehme mein Kreuz auf mich. Das heißt, ich trage mein eigenes Ich, die Herrschaft meines eigenen Ich, trage ich sozusagen zum Grabe und lasse es begraben. Ihr Lieben, das ist Jüngerschaft. Nicht weniger. Und daran müssen wir uns immer wieder messen. Das ist eine Grundentscheidung, die wir nicht nur einmal in unserem Leben treffen, sondern die wiederholt werden muss. Das heißt, einmal eine Grundentscheidung und dann müssen wir täglich unsere Entscheidung darauf aufbauen, auf dieser Grundentscheidung. Im Matthäus-Evangelium oder im Lukas-Evangelium ist dieselbe Parallelstelle, der heißt, wer mir nachfolgt, der nehme sein Kreuz täglich auf sich. Dort wird das hinzugefügt. Täglich. Ihr Lieben, jeden Tag bedeutet es, dass wir auf dieser Grundentscheidung, die wir einmal getroffen haben, unsere Herrschaft über unser eigenes Ich abzugeben, müssen wir jeden Tag erneuern. In diesem Weg müssen wir sozusagen immer und immer wieder Entscheidungen treffen. Es geht nur durch tägliche Entscheidungen. Immer wieder werden wir herausgefordert, dass auch sozusagen wir von unserem eigenen Ich her ständig Herausforderungen kommen, die uns weismachen wollen, dass es doch besser ist, das, was ich will, dass mein altes Ich will, besser ist. Da muss ich sterben, jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag. Und ihr Lieben, da muss ein Fokus drauf sein. Durch die Kraft des Heiligen Geistes und das Neue, was in mir gegeben ist. Und damit wird nun deutlich, jetzt gehen wir weiter, die letzten Verse, denn Jesus sagt ja nun sehr deutlich, es geht ja gar nicht nur um Sterben. Das klingt so negativ. Das klingt so, oh jetzt ist mein Leben aus, ja, wenn ich Christ werde. Ganz im Gegenteil, sagt Jesus. Sondern das ist der einzige Weg zum Leben. Jetzt kommt das Leben ins Spiel. Jesus sagt, wenn du nach mir nachkommen willst und das Leben haben möchtest, das ich dir geben kann, Leben in Fülle, dann musst du sterben zuerst. Und zwar immer wieder neu. Und darum sagt er dieses Wort, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Das ist eines der schönen Worte, die ein bisschen so mit Worten spielen. Man muss, wenn man, um dieses Wort richtig zu verstehen, muss man die Begriffe ein wenig auseinanderhalten. Es heißt dort, wer sein Leben retten will. Das griechische Wort für Leben, das hier steht, heißt Psyche. Das wird an den meisten Stellen übersetzt mit Seele. Hier richtig mit Leben. Das Wort Psyche, das Seele ist, also ein bestimmter Aspekt unseres Menschseins, ist aber immer zugleich auch ein Bild für unser ganzes Menschsein. Daher muss man es auch mit Leben beschreiben. Und wenn es im Sinne von Leben beschrieben wird, dann gibt es, so wie Jesus es hier verwendet, eine Doppelbedeutung. Und diese Doppelbedeutung verwendet Jesus hier. Das Wort Psyche wird verwendet für das irdische Leben und für das ewige Leben. Ja? Das irdische Leben, das ist das Leben des eigenen Ich, unter der Herrschaft des eigenen Ich. Das ist nicht nur mein körperliches, biologisches Leben, sondern das ist auch ein Zeichen für meine Existenz, wie ich lebe. Das irdische Leben ist das Leben, das, wie der alte Mensch bei Paulus, das geprägt ist von meinem Ich, von der Herrschaft meines Ich und so weiter. Und das ewige Leben ist nicht nur das Leben, das sozusagen wir bekommen, wenn wir einmal bei Jesus sind, sondern das bekommen wir eigentlich jetzt schon, indem Jesus in unser Leben hineinkommt und es neu macht. Das heißt, wir empfangen ein neues Leben, ein Leben, in dem Jesus die Herrschaft hat. Also noch einmal, irdisches Leben ist das Leben, wo die Sünde, wo mein Ich die Herrschaft hat. Ewiges Leben ist das Leben, wo Jesus die Herrschaft hat. Jetzt schon. Und es geht über in die Ewigkeit im Sinne von Vollendung dieses ewigen Lebens. Aber das ewige Leben habe ich jetzt schon. Und jetzt, wenn wir diese Unterscheidung wahrnehmen, können wir es jetzt richtig übersetzen. Wenn ich es jetzt einsetze, die Worte, in welcher Doppelbedeutung Jesus es verwendet, dann würde das so lauten. Denn wer sein irdisches Leben, also sein ich-bezogenes Leben, retten will, der wird es, das Leben, nämlich das ewige Leben, verlieren. Wer sein irdisches Leben retten will, wer dabei bleiben will, dann ich bleibe mein alter Mensch, dann haben wir keine Chance. Wenn das nicht getötet wird, dann haben wir keine Chance, dass wir ein neues Leben bekommen, ewiges Leben. Und dann geht's weiter. Wer aber sein Leben, das heißt, wer aber sein irdisches Leben wiederum verliert, also in den Tod gibt, hergibt, kreuzigen lässt, um meinetwillen, damit ich sozusagen die Nummer eins werde in eurem Leben, der wird das ewige Leben retten. Ich glaube, jetzt ist es verständlich, was damit gemeint ist. Also noch einmal, wer sein irdisches Leben retten will, sein ich-bezogenes, der wird das ewige Leben, Jesus-bezogene Leben verlieren. Und wer sein irdisch-bezogenes Leben verliert, also sein ich-bezogenes Leben verliert, in den Tod gibt, um meinetwillen, der wird das ewige Leben, wo ich die Nummer eins bin, gewinnen. Ihr Lieben, das bedeutet Jüngerschaft. Das ist jetzt ein eigenes Thema. Darüber könnte man natürlich wieder mehrere Predigten halten. Das tue ich jetzt natürlich nicht, aber ich wollte nur sagen, das ist sozusagen das Entscheidende. Jüngerschaft heißt, dass ein Kreuzesvorgang, ein Kreuzesgeschehen durch unser Leben geht, und zwar einmal beginnend und immer wieder neu. Dass wir das verifizieren, wahrmachen durch unser Leben, was wir einmal entschlossen haben. Und Jesus sagt, denn was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, und er nehme doch Schaden an seinem, Luther übersetzt dann an seiner Seele, aber Elberfelder, es ist viel besser übersetzt, an seinem Leben, der sein Leben einbüßt. Ja, was nützt es einem Menschen? Wenn er die ganze Welt, also wenn er alles das gewinnen würde und erreichen würde, was die Welt anzubieten hat, das ist das ich-bezogene Leben. Ich möchte alles, was diese Welt hat, an Reichtum, an Einfluss, an Ehre und so weiter haben. Was nützt es einem Menschen, wenn er das alles hat, wenn das sozusagen das Zentrum seines Lebens ist? Und er würde dadurch eben einbüßen, das ewige Leben, das von Jesus bezogene Leben, das auf Jesus bezogene Leben. Ihr Lieben, und da gibt es keinen Kompromiss zwischen diesen beiden. Entweder oder. Und darum, ihr Lieben, ist es eine existenzielle Frage, um die es sozusagen in unserem ganzen Leben geht, dass wir diese Entscheidung, die wir ja einmal getroffen haben, vielleicht uns gar nicht mehr so bewusst, was das bedeutet, Jesus unser Leben geben. Wenn ich Jesus auf den Thron meines Lebens gebe, dann heißt das, dass ich mein altes Leben in den Tod gebe. Dass ich das Kreuz ständig mit mir trage. Das habe ich nicht abgeschüttelt. Wer sein Kreuz nicht trägt, täglich. Ich trage täglich dieses Kreuz. Und die Frage, die uns immer und immer wieder bewegen muss, wo sind wir in der Gefahr, diesen Kreuzesweg zu umschiffen, zu vermeiden, zu verleugnen, wo sozusagen das ich-bezogene Leben immer wieder durchbricht. Ich und mein Wille und meine Pläne und das alles, das kommt doch immer wieder durch. Und ich stehe jeden Tag neu vor dieser Entscheidung, dass es gekreuzigt wird. Wenn es nicht mit dem Willen Gottes übereinstimmt, manchmal gibt es auch diese Übereinstimmung, ja, dass das, was ich will, wirklich auch Gott will, dann muss ich es nicht kreuzigen. Ja. Aber das ist eine tägliche Sache, ihr Lieben. Wer sein Kreuz nicht auf sich nimmt, täglich, kann nicht mein Jünger sein. Das ist eines der tiefsten Worte, die es überhaupt gibt. Und das auszuleben, Tag für Tag, dazu möge uns der Heilige Geist seine Kraft geben und viel Weisheit. Wir müssen das immer wieder erkennen, wo so die Gefahren sind, wo sich sozusagen, wo wir so schnell einen Kreuzesweg umgehen. Und das gehen wir immer dann, wenn wir nicht hundertprozentig auf dem Willen Gottes gehen. Kompromisse schließen und, und. Das ist Jüngerschaft. Einen Kreuzesweg gehen. Amen. Herr Jesus, wir bitten dich von Herzen, dass du uns dabei hilfst, dass wir das lernen, dass wir uns daran erinnern, dass wir durch deinen Heiligen Geist dieses neue Leben, das du uns geschenkt hast, dass das stärker wird, dass das größer wird, dass das schöner wird, dass das erfüllender wird und damit alles das, was in deinem Willen ist und in deinem Herzen. Herr, wir möchten so gerne uns ausschließlich auf dich orientieren, auf dich als unseren König, auf deine Pläne, auf dein Ansinnen, was du hast mit uns, auf deine Berufung. Und Herr, wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst, wo immer dieses alte Leben sich in unserem Herzen durchbricht und uns davon abbringen möchte, diesen Kreuzesweg zu gehen, dass wir immer das eigene zugunsten dessen, was du willst, dass wir das in den Tod geben. Zugunsten dessen, was du willst. Denn das wird immer das Beste für uns sein. Herr, wir bitten dich, hilf uns, diesen Kreuzesweg zu gehen und das eigene Kreuz zu tragen. Als etwas, was unser Leben reich macht und würdig macht, so wie du dein Kreuz getragen hast. Wir müssen nicht dein Kreuz tragen, das können wir nicht. Aber du möchtest, dass wir unser Kreuz tragen. Und damit sind wir ganz parallel mit dem, wie du gelebt hast. Du hast deinen Willen immer ausgerichtet auf den Willen des Vaters. Immer. Das ist ein Kreuzesweg. Und dafür preisen wir dich, Herr, dass du das auch mit uns vorhast. Amen.